Wir Menschen können mit Gott gewiss unsere Probleme haben. Er ist nicht einfach unser Wünscheerfüller. Manchmal spüren wir einfach zu wenig von ihm. Und manchmal sagen wir, Gott, mach doch mal. Und umgekehrt glaube ich, Gott hat auch seine Probleme mit uns. Wenn wir seine Geschöpfe sind und so im Leben unterwegs sind und so seit der Aufklärung in dieser Autonomie leben, ich und dann lange nichts. Oder selbst wenn wir in Gemeinschaft leben, dann doch auch in Verkrustungen und wir bringen manchmal Dinge hervor, die sind einfach nicht gut. Die Schreiber der Genesis, des ersten Buch Moses, haben sich damit auseinandergesetzt und haben dann irgendwann diese Geschichte aufgeschrieben von der Arche. Möglicherweise gab es dort in der heutigen Türkei am Berg Ararat durch vielleicht eine besondere Überflutung, ich weiß nicht genau, Kaspisches Meer, ins Schwarze Meer oder irgendwas, das war eine riesen, mega Überflutung. Und sie haben es gedeutet, jawohl, wir gehen unter oder wir können uns in einem kleinen Boot vielleicht noch retten, aber wir haben es verdient, dass Gott sauer ist auf uns. Weil wir machen eine Menge böse Sachen und Gott sagt, Mensch, habe ich das wirklich gut gemacht? Diese Geschichte, ich sage immer, keine Geschichte für Kinder, eine Geschichte von Erwachsenen für Erwachsene. Ich streite mit Religionspädagogen, ich streite auch mit meiner Frau. Diese Geschichte ist in vielen Kindern Bibel, weil dann der Regenbogen ja so schön am Ende ist. Die Flut ist vorbei, alles ist gut, Noah opfert auf dem Altar und Gott schwört seine Treue. Nee, da ist schon ein Gott, der ist ziemlich zwiespältig, der ist zornig und enttäuscht und eigentlich Vernichtung, immer so richtig Vernichtung. Okay, dann wieder Neuanfang, aber eben auch Vernichtung. 1. Mose Kapitel 8 und 1. Mose nenne ich jetzt immer mal wieder auch Genesis, so heißt dieses Buch auch eigentlich. Gott meldet sich gerade, wir gehen auf Empfang. Ja. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, eben aus jener Arche, nachdem alles wieder vorbei war. Dazu alles wilde Tier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Gott, der Herr, roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um des Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist und bleibt böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert abermals die Erde. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch, und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch, und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme und alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. eine Erzählung, eine theologische Erzählung. Was da geschichtlich gewesen ist, wissen wir nicht. Die Schreiber ringen damit, wie ist Gott drauf und wie sind wir drauf? Und was passiert dann? Sozusagen eine Gottespsychologie, der hat Gefühle, der ärgert sich, der bereut, der sagt, was habe ich bloß getan? Weil letztlich bin ich ja auch verantwortlich, wenn ich die so geschaffen habe, dass die immer wieder Böses tun. Und die Schreiber schreiben diese Geschichte auf, weil sie sagen, ja wirklich, wir machen ja auch wirklich Dinge, die uns Menschen schaden und die Gott nicht gefallen. Mei, der hat vielleicht auch wirklich Grund, sauer zu sein auf sich selbst. Ich möchte den Blick ein bisschen weiten von diesem achten Kapitel der Genesis auf das ganze Umfeld. In Genesis 1, Schöpfungsgeschichte. Und siehe, es war sehr gut. Gott sagt, besser geht's nicht. Wow, Schöpfung, Tier, Mensch, alles. In Genesis 8 lassen die Schreiber Gott sagen, der Menschen Bosheit ist groß auf Erden und alles Dichten und Trachten des Herzens ist nur böse. Also, Sintflut wird kommen, Gott ist maßlos enttäuscht. Okay, und dann gibt es einen Neuanfang. Das Trachten und Sinnen des Menschen böse. Und diese, damit kämpfe ich seit vielen Jahren, so diese Sünden-DNA, die ist uns ja tief eingepropft. Ihr Älteren könnt das noch genauer sagen. Erstmal kommen, beichten, Herz angucken. Oh, ich bin schwach, ich bin sündig. Ja. Wir haben im Kirchenvorstand gesagt, nein, wir sind auch sündig und wir haben Lasten, die wir tragen, auch weil wir was falsch gemacht haben, aber wir sind einfach herzlich willkommen. Wir kommen mit allem, was wir hier sagen, und wir sagen nicht immer nur ständig am Anfang des Gottes, der allmächtige Gott erbarme sich über uns aufgrund unserer Sünden, obwohl wir auch sündigen, unser Ding machen, uns von Gott entfernen. Die Sündengeschichte beginnt übrigens nicht in Genesis 3 mit der Paradiesgeschichte mit Adam und Eva. Das Wort Sünde kommt da gar nicht vor. Das Wort Sünde begegnet uns zum ersten Mal in Genesis 4, im vierten Kapitel, Kain und Abel. Und da kann man, liebe Leute, Entdeckungen machen. Wow, das ist reformatorisch. Das könnte reformatorisch noch werden, von heute an bis in die Zukunft hinein. Da steht nämlich drin, Gott hält uns für Wesen, die der Sündhaftigkeit nicht ganz und gar ausgeliefert sind. Ihr könnt auch nicht sündigen. Kein eifersüchtig, dieser Rauch davon im Dankopfer, ne? Abels geht hoch, meiner nicht. Und Gott spricht in dieser mythologischen Geschichte mit Kain. Kain, warum senkst du deinen Blick? Pass auf, was in deinem Herzen passiert. Die Sünde lauert vor der Tür, du aber widerstehe ihr. Das heißt, ich traue dir das zu, dass du dem widerstehst, dass du das Böse nicht tust. Steht ganz im Gegensatz zur Sündenlehre des Apostels Paulus, der sagt, wir können nicht anders als sündigen. Wir sind so verdorben. Dann kommt noch die Geschichte mit der Erbsünde und dann ab da kommt in der Kirchengeschichte Sünder, 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 Sünder. Allenfalls in Christus, theoretisch, könntest du der Sünde widerstehen, sagt Paulus, aber faktisch eben nicht. Würden wir mal die Theologie der Genesis ernst nehmen, die Sünde ist, der Mensch macht ganz viel Sünde, überhaupt nicht zu leugnen. Aber er ist auch so geschaffen, dass er ihr widerstehen könnte. Gott sagt in der Basisübersetzung, sie lockt dich, die Sünde, du aber darfst ihr nicht nachgeben. Und ich lese daraus, du musst ihr auch nicht nachgeben. Die Vorstellung vom Menschen, von Gott, von der Sünde oder von dem Gutsein des Menschen ist ganz verschieden in der Bibel. Das kriegt man nicht auf einen Nenner. Dummerweise, also die Kirchengeschichte hat sich mit ihren Lehren und Dogmen darauf verständigt, Paulus hat recht. Du verderbtes Wesen. Geh auf die Knie vor deinem allmächtigen Gott und bereue deine Sünden. Statt zu sagen, dieser therapeutische Gott war kein, sag mal, schau mal in deinem Herz, ne? Eifersucht, ja, Eifersucht darf sein, Eifersucht ist menschlich und geh damit verantwortlich und erwachsen um. Und schlag deinem Bruder Abel nicht den Schädel ein. Hey, Kain, du schaffst das. Hey, Kain, streng dich an. Und wird das hier gepredigt? Hey, Klaus, streng dich an, du schaffst das. Du kommst, das wird gut. Verschiedene Gottesbilder, verschiedene Menschenbilder. Wir hatten hier am Mittwoch Dr. Sumaya Farhat Nasser hier und die hat uns einen beeindruckenden Vortrag gehalten. Die weiß um Böses, seit Jahrzehnten in Palästina. Sie ist Friedenspädagogin. Sie hat ihren Sohn, glaube ich, verloren oder der war in Gefangenschaft. Sie hat Verwandte verloren. Ich wusste von diesen Grausamkeiten in dem Maße echt nicht. Und es ist ihre Perspektive auf all das, okay, aber wirklich, wirklich schlimm. Und die hätte allen Grund zu sagen, der Mensch ist böse von Jugend auf. Tracht, alles böse, böse, schlecht, schlecht, schlecht. Und die sagt, es hilft nur, dass ich in diese Familien gehe, wo viel, viel Hass ist und sage, du, Jüdin, ich bin Palästinenserin, ja, oder ich bin palästinensische Christin, du und ich, wir haben einen Kern in uns, der ist unendlich kostbar. Unsere Lebensberufung ist, diesen wunderbaren Diamanten, der in jedem Menschen ist, auszuleben. So ist der Mensch. Lass dich nicht klein machen. Nicht leugnen, dass du Sachen falsch machst. Machst du. Hey, polier deinen Edelstein und verzeihe dir selber, dass du wieder mal was nicht geschafft hast, dass du zu träge warst, dass du zu dumm warst, dass du auch mal echt keine wirklich gute Gesinnung hattest. Ja? Du warst zu ehrgeizig, du warst neidisch, du warst geizig, was auch immer. Mach dich nicht fertig. Polier mit Gottes Licht deinen inneren Edelstein. Das bringt Frieden. Wo so viel Hass und Vergeltung zwischen Palästinensern und Juden und Jüdinnen eigentlich notwendig war. Und sie versucht das. Manche von euch haben Jahrzehnte ihres Lebens auch unter einer Sündenfixierung unserer christlichen Religion gelitten. Und ich sage, es gibt diese Sünde, logisch, müssen wir ja nur die Augen aufmachen, aber die Fixierung darauf halte ich wiederum für eine Sünde der Kirche. Die Kirche sündigt durch ihre Sündenfixierung über mindestens 1800 Jahre. Und hat dann irgendwelche Rettungsriten, wie du doch wieder klarkommen kannst mit Gott opfern und Jesus opfert sich und all diese Sachen. Der Mensch denkt, wie Gott ist und wie Gott auf uns blickt. Es sind alles menschliche Deutungen. Das steht nicht einfach, wie es wirklich ist. Das sind Genesis-Schreiber, die haben mit aller Weisheit Gott wie sich eine Person vorgestellt und die auch psychologisiert. Der hat Gefühle. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann dem folgen. Aber es ist nicht einfach so die Wahrheit. Und wir müssten es aushalten, da mal ein bisschen weniger zu machen. Ein bisschen weniger Inhalte zu haben. Kritischer mit unserer Tradition umzugehen. Ich fühle mich manchmal einsam. Es gibt noch ein paar hundert Leute irgendwie, aber mehr nicht. Die sagen, inhaltlich von unserer Lehre, was wir predigen, brauchen wir heute eine Reformation, eine Transformation. Das kann nicht alles so bleiben. Und für mich heißt das auch, Gott ist nicht nur Person. Ich als Mensch und die Schreiber der Bibel denken es sich so. Wenn wir das höchste Wesen sind, das ich selbst reflektieren kann, dann muss das irgendwie eine Ähnlichkeit mit Gott haben. Und dann ist er ein dreieiniger Gott geworden. Und die Juden fragen, also wenn dann einer. Und die Muslime sagen, wenn dann einer. Oder panentheistisch, Gott ist in allem. Tja, Und dann haben wir diese Fixierungen und ihr spürt das. Und die, die heute nicht gekommen sind, kommen deshalb nicht, weil sie spüren, ich komme hier auch in Ambivalenzen manchmal. Wer ist dieser Gott eigentlich? Ist er jetzt böse oder ist er gut? Die Noah-Geschichte, die Sintflut-Geschichte ist keine Geschichte für Kinder. Weil die weil man kann nicht nur von der Rettung erzählen und von den süßen Tierlein. Die Geschichte ist nur wahr, wenn sie eben von diesem zornigen Gott spricht, der echt enttäuscht ist. Und wenn ich dann noch ein paar Kapitel weitergehe, Kapitel 11 kommt wieder der Turmbau zu Babel. Gott hat gesagt, ich mache weiter mit euch. So verstehen das die Genesis-Schreiber. Ihr werdet weitermachen. Das wird weiter so sein. Und Kapitel 11 kommt der Turmbau zu Babel. Der Mensch verherrlicht sich wieder selber und setzt sich an die höchste Stelle. Und Gott sagt, okay, ich lebe jetzt damit. So ist es. Und dann kommt 2. Mose 3, Mose vor dem brennenden Dornbusch. Und da kommt für mich eine echte Befreiung des jüdischen Glaubens bis heute. Wie stellt Gott sich vor? Ich bin Jahwe. Yichi auf Hebräisch. Ich bin. Und dann sagen die Menschen, das reicht mir aber nicht, ich bin. Du bist eine Person, du bist 3 in 1, du bist zornig, du bist das und du bist wie ein Vater und du sitzt da oben irgendwie. Und Gott sagt einfach, nee, ich bin. Und das muss euch reichen. Macht euch nicht zu viele falsche Bilder. 3 Kapitel später machen sie ein goldenes Kalb. Weil die Menschen es nicht aushalten, Gott einfach zu sagen, ich bin da. Und das schwingt mit, ich bin da für euch. Ich bin der Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Ich zeige mich durch die Wirkkraft. Lasst euch das doch mal genügen. Aber religiöse Menschen machen sich bestimmte Bilder und Formen und Dogmen und mir gehen die langsam auch auf den Keks und viele Menschen sind dadurch belastet. Die brauchen frische Luft. Die brauchen eigentlich Reformation. Wenn ich nicht auch reformatorisch wirken dürfte, dann müsste ich meinen Beruf aufgeben. Ich bin nämlich Protestant, ich bin nicht katholisch. Und ihr dürft auch protestantischer werden. Und die Gemeinschaft oder uns kann sagen, meinetwegen, wenn wir uns bei Gott und die Welt treffen, in den Austausch gehen, wie stellst du dir denn Gott vor? Oder wir Konfirmanden haben ein Gottesbild gemalt. Und das haben wir ja nicht angebetet wie ein goldenes Kalb, sondern wie stellst du es dir vor? Und da sind abstrakte Bilder entstanden unter euch Konfirmanden, großartig. Mit Licht und Strahlen und Energie und Farben. Ja, Gott ist einfach. Die Bilder reichen nicht aus. Aber da steckt ein Gespür drin. Ein Gespür für Wärme, für Licht, eigentlich für Gutsein. Und einfach mal nur damit leben, das fände ich gut. Und mir auch erlauben, ich als Pfarrer erlaube mir und euch, dass Gott nicht nur Person ist. Der ist mehr, also den kann man nicht fassen. Und deshalb nehme ich den Mut zusammen seit 2 Jahren oder so und sage und begrüße euch nicht nur mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern auch mit Liebe, Licht und Geist. Ich habe nichts Besseres. Ich muss ja Worte benutzen. Aber die sind so elementar und so offen, dass ich sage, da öffnet sich was bei Liebe, Licht und Geist. Und so sind die Schreiber der Genesis unterwegs und haben ihre Theologie und ihr Menschenbild und ihre Gottesbilder. Und die Propheten haben wieder ihres und Jesus hat wieder ihres und die Evangelisten haben wieder ihres und Paulus hat es wieder. Und wir kriegen es nicht auf einen Nenner. Wenn wir es wieder verflüssigen, dann können wir es eigentlich auch genießen zu sagen, ja Gott, du bist Jahwe, du bist einfach da. Und ich darf diese Verbundenheit spüren und muss nichts weiter festlegen, die Verbundenheit mit allem Lebendigen. Und in der Noah-Geschichte, Gott schließt auch einen Bund mit allem Getier. Nicht der Mensch immer nur on top. Mit allem Lebendigen fühle ich mich verbunden, wenn ich die Stille halte und lade euch auch ein, wenn wir hier meinetwegen Exerzitien machen oder immer auch mal hier im Gottesdienst eine Stille halten. Und deine Stimme, was dein Bild ist und dein Gespür, ist hier genauso wichtig. Und eigentlich müsste hier nicht einer predigen, sondern wir müssten hier eigentlich in ein Gespräch kommen. Und wir werden im Kirchenvorstand darüber beraten, wie wir Gottesdienste auch reformieren. Wenn wir jetzt in Sauerlach ein neues Gemeindezentrum gründen, wir werden nicht einfach alles wieder genauso machen. Überlegt, was wäre gut, welche Formen passen und welche Öffnung ist gut, bei gleichzeitiger Identität und Glauben, Gott ist Jahwe, ich bin einfach da für euch. Und da folge ich der Noah-Geschichte. Ich glaube ja, dass Gott genauso treu ist, dass er seinen Bund uns immer wieder vor Augen malt. Und dann aber auch sagt, ich weiß, du bist oft in dir verkrümmt und trennst dich von dir selbst, von Menschen und von Gott. Und das ist Sünde. Aber du bist gut. Du bist sehr gut. Besser hätte Gott auch dich und mich nicht schöpfen können. Und dieser kostbare Kern, diesen Diamanten, den gilt es zu schleifen, zu polieren, mich nicht selber runterzumachen, den Ruß wieder ein bisschen abwischen und sagen, es glänzt. Und das jeden Tag wieder zu leben. Und nicht nur solo, sondern auch in Gemeinschaft. Amen.